Als Grundlage der Predigt hören wir auf Worte Gottes aus Galater 4, die Verse 6 und 7. Weil ihr nun Kinder seid, hat Gott den Geist seines Sohnes gesandt in unsere Herzen, der da ruft: Abba, lieber Vater. So bist du nun nicht mehr Knecht, sondern Kind. Wenn aber Kind, dann auch Erbe durch Gott. Himmlischer Vater, und an diesem Festsonntag treten wir miteinander als Teil deiner Gemeinde vor dich. Welche Gnade, dass wir so zu dir kommen können. Danke, dass du deinen Sohn gegeben hast und damit den Weg frei gemacht hast, dass wir Kinder Gottes heißen dürfen. Danke, dass dein Ja über unserem Leben und uns als gesamter Gemeinde steht. Und danke für dieses unglaubliche Wunder, dass du vor knapp 2000 Jahren geschenkt hast, dass dein Geist, der Geist deines Sohnes, in unsere Herzen einzieht. Und danke, dass jeder von uns, der dein Kind ist, dieses Wunder erlebt hat, dass dein Geist Wohnung genommen hat. Und so kommen wir geheiligt und geadelt und dir gleich gemacht im Namen von Jesus Christus vor dich und bestaunen dich als Gott, der so liebt, so gibt, Anteil gibt und uns mit so tiefer Liebe ansieht. Und wir bringen dir unsere Kinder in den verschiedenen Gruppen aus unserer Gemeinde, die Kinder, die aus den verschiedenen Ecken Deutschlands bei der Pfingstfamilienfreizeit da sind, in ihren Gruppen. Und wir beten, dass du das schenkst, auch ihnen das Wunder schenkst, dass dein Geist sie in Wahrheit führt, dass sie dich erkennen dürfen und ihre echte Beziehung zu dir aufbauen. Danke für alles Gute, das sie hören. Danke für all unsere Mitarbeiter und Leiter, die mit einstehen und diese Berufung leben. Sagt zu euren Kindern, und wie oft und wie vielfältig das hier geschehen darf. Und Herr, gib diese Gnade, dass dein Geist die Augen aufmacht und unsere Kinder, egal ob sie ganz klein oder schon größer sind, dich sehen, erkennen und lieben dürfen. Bewirk du dieses Wunder. Und Herr, wir danken dir, dass wir Teil deiner weltweiten Gemeinde sind. Wir danken dir für unsere Geschwister an allen Ecken der Erde und dass auch dort Lobpreis zu dir aufsteigt und dir nachgefolgt wird. Und Herr, du siehst vor allem auch die, die das in ganz anderen Umständen machen, mit viel äußerer Not und schlimmen Umständen, die es ganz viel äußerlich kostet. Und wir bitten dich, dass du sie stärkst, dass du ihnen durch deinen Geist so nah bist, ihnen Kraft gibst, ihnen Liebe gibst, zu überwinden und treu zu bleiben. Und danke, dass niemand bei dir ankommen wird, der nicht reich entlohnt wird und der nicht sagen wird: Ja, es war's wert. Wir danken dir für dein Volk Israel. Du siehst diese unfassbar schwierige und schlimme Situation im Nahen Osten. Du deine Hand drüber und in allen Ländern und Ecken und Gruppen, Herr, schenk, dass Menschen dich entdecken dürfen, dass dein Licht aufleuchtet. Segne diejenigen, die mit dir gehen, und setz sie ganz kraftvoll zum Zeugnis, und auch unsere messianischen Geschwister, gib ihnen Mut, Zuversicht, Klarheit in diesen Zeiten zu sehen, dich zu verkündigen, und öffne Türen für dein Evangelium. Öffne Türen für dein Evangelium auch hier in unserem Umfeld. Wir bringen dir unser Land, unser Umfeld. Du siehst so viel Gottlosigkeit, so viel Hochmut, so viel Vergessen von dir. Und Herr, weg du diese Not, dass du gebraucht wirst, dass es auf dich ankommt. Mach Türen auf, gib uns als Gemeinde und deiner Christenheit den Mut, dich weiterzutragen. Segne dafür auch den Jesuspunkt Gottesdienst, der kommt, Herr. Und jetzt legen wir dir an Andreas hin, gib ihm Vollmacht, dein Wort uns nahe zu bringen. Wirk du durch ihn, durch deinen Geist. Erbau uns für die nächste Woche und unseren Weg mit dir. Wir danken dir, dass du in unserer Mitte stehst, dass wir Gottesdienst feiern dürfen. Du sollst dabei groß werden, du sollst geehrt werden, du bist unser Zentrum. Amen. Amen.
So eine Pfingststrophe müssen Sie erst mal hinkriegen. Seinen Geist, den edlen Führer, gibt er mir in seinem Wort, dass er werde mein Regierer durch die Welt zur Himmelspfort. dass er mir mein Herz erfülle mit dem hellen Glaubenslicht, dass des Todes Macht zerbricht und die Hölle selbst Macht stille. Alles Ding währt seine Zeit, Gottes Lieb in Ewigkeit. Das hat er schon richtig gut hingekriegt, der Paul Gerhardt. Endlich Pfingsten. Mann, hat das lang gedauert. Endlich Pfingsten. Das ist der Tenor der Bibel. Ich weiß nicht, ihre ist das nicht. Also, dabei sind wir ja noch die, die noch halbwegs Ahnung haben. Bei denen, die keine Ahnung haben, ist das sowieso ja Feen, nett. Aber in der Bibel, endlich Pfingsten. Ganz eindeutig. Und das fängt schon ewig lange an. Nicht nur unmittelbar nach Ostern, sondern wenn man ja auch genau hinschaut, gibt es ein ewig langes Warten auf das Pfingstfest. Warten. Warten ist ja so eine Sache. Warten auf Handwerker. Sie haben den Monat vereinbart, in dem er kommt, aber nicht das Jahr. Das war der Fehler. Aber das macht nichts. Sie leben in dem Provisorium weiter und denken, ja, wird schon. Warten auf Urlaub. Warten auf ihren Ruhestand. Es dauert noch ein bisschen. Also komm, geht schon irgendwie. Warten auf ihr nächstes Auto. Hat sich doch ein bisschen verzögert. Aber gut, die alte Kiste fährt noch. Man lebt im Provisorium. So ein Warten, das ist okay. Das Problem ist, ohne Geist geht gar nichts. Das ist der Unterschied. Ohne Geist geht gar nichts. Und wenn man das einmal realisiert hat, versteht man, warum die ganze Bibel sagt, wann wird endlich Pfingsten? Wann wird endlich Pfingsten? Das fängt ja schon im Alten Testament an. Erinnern Sie an dieses berühmte, wunderschöne, vorabschattende alttestamentliche Pfingstfest. Da kriegen immerhin 70 von ein paar Millionen Volk eine besondere Ausgießung des Heiligen Geistes. Leitungsperson im Volk Gottes, alles wunderbar, alles passend. 68 schaffen den Termin, 2 sind ein bisschen spät dran und laufen dann geisterfüllt durch das Lager Israels hindurch. Josua noch nicht so richtig fest in seiner Spur, kriegt die Panik, ob das Ganze jetzt aus dem Ruder läuft und beschwert sich beim Chef, beschwert sich bei Mose, 2 sind aus der Ruder gelaufen. Und Mose sagt, Josua, komm runter, Josua. Wäre das doch so, dass das ganze Volk schon so wäre. Wenn da nicht nur mal 68 oder 70 diesen Geist bekommen würden, sondern wenn alle einzelnen Mitglieder des Gottesvolkes ein Pfingstfest hätten, das wär's. Und dann geht es gerade so weiter. Wir kennen doch die großen Propheten, wir kennen Jeremia, wir kennen Ezekiel. Die große Sehnsucht und die große Ankündigung, es kommt eine Zeit, da werde ich euch euer altes, kaputtes Herz rausnehmen. Euer steinernes Herz rausnehmen, da werde ich euren kaputten Geist rausnehmen und ich werde euch einen neuen Geist und ein neues Herz geben, indem ich meinen Geist in euch hineinbringe. Wunderbar. Was wären wir ohne Ezekiel 37? Sie sehen vor ihrem inneren geistigen Auge, wenn Sie es nicht sehen, lesen Sie es nach. Denn vor ihrem inneren geistigen Auge sehen Sie diesen riesigen Friedhof, überall Leichenteile, überall und nicht mal mehr Leichenteile, nur noch Knochen. Kein Leben mehr da, kein Leben, was soll das sein? Und dann kommt dieser Satz, wo Gott den Ezekiel beauftragt, du darfst jetzt hineinsprechen in diesen Knochenhaufen, dass der lebendige Gott sich erbarmt, dass der Odem Gottes, Geist Gottes reinkommt. Und tatsächlich, Geist Gottes kommt da rein. Es findet ein Zusammenrücken und ein Wiederbeleben, einen weiteren Akt statt, dieses starke Bild, gutes prophetisches Bild für die geistliche Auferweckung des Volkes Israel. Die brauchen Geist, ohne Geist geht gar nichts. Und ohne Geist geht natürlich unendlich viel, natürlich, meine Güte. Die Majorität dieser Welt lebt ohne Geist und lebt und quirlt und macht und tut und ist doch nur immer in ihrem kleinen, begrenzten Kästchen drin. Sie kommen da nicht raus. Und natürlich probieren wir seit Jahrtausenden, Module zu finden, wie wir aus dem Kästchen kommen. Wie wir aus diesem Menschen einen anderen, einen besseren, einen guten Menschen machen. Man kann es pädagogisch versuchen, man kann es philosophisch versuchen, man kann es moralisch versuchen, man kann es mit Druck versuchen, man kann es ohne Druck versuchen. Am Ende stehen wir alle mit all den Konzepten, egal wo sie herkommen. Aus welcher Ecke der Welt, aus welcher Zeit der Welt, wir stehen da, wir kriegen keinen neuen Menschen hin. Wir kriegen ihn nicht hin. Und das beste Beispiel sind wir ja selber. Sie haben es ja versucht, oder? Sie wollten ja auch besser werden. Und am Anfang sah es ja auch so aus, es funktioniert. Sie haben quasi ihre Schrottkiste noch ein bisschen überspritzt und neu lackiert und dann sah die wieder ganz fit aus, aber es hat da trotzdem gerappelt und geknirscht innen drin und irgendwann haben sie gemerkt, neu ist anders. Neu ist anders. Und ich bin eigentlich nicht neu, ich bin nur halbwegs gehalten in Regularien einer Kultur. Ich habe mich halbwegs unter Kontrolle, weil so Schuld-Strafe-Systeme funktionieren. Also bitte, wir kommen halbwegs mit einer Klappe, aber neu, bitte. Neu sind wir nicht. Wir sind doch nicht der neue Mensch. Ach, schauen Sie doch einmal in die Welt rein. Wo ist denn der neue Mensch? Sehen Sie ihn irgendwo? Sehen Sie, das ist plötzlich klar, aber das ist ja ein Riesenthema. Ohne Geist geht nicht. Ich brauche Gott in meinem Leben, ich brauche seinen Geist in meinem Leben. Wenn er nicht in mein Leben reinkommt, wenn es nicht zu dieser berühmten Transformation meines Herzens kommt, dann bleibe ich mit allen Variationen, aber ich bleibe im alten System. Ich bleibe auf dem Totenfeld. Ich bleibe in der alten Systematik. Ich komme nie über 1. Mose 3. Über diesen großen Abbruch der Beziehung zu Gott aus eigener Kraft raus. Fatal, brutal, gemein, voll von Selbsterkenntnis, aber wahr. Und deswegen, klar, natürlich, ich brauche den Geist. Wann wird endlich Pfingsten? Wann wird endlich Pfingsten? Und dann schafft der lebendige Gott diesen wunderbaren Doppler. Paulus spricht von einem heilsgeschichtlichen Doppler. Wir brauchen den Sohn und wir brauchen den Geist. Wir kriegen zuerst den Sohn, das sind die Verse 4 und 5, Galaterbrief, das ist dieser weihnachtliche Kontext, als aber die Zeit erfüllt war, sandte Gott seinen Sohn. Und dann kam der Sohn, dann nahm er uns die Schuld, er nahm die Gottestrennung, er machte uns zu diesen Kindern wunderbar. Und dann kommt der zweite Teil, jetzt brauchen wir den Geist. Dieser Geist, der in unser Leben einzieht, durch den wir überhaupt in die Lage versetzt werden zu glauben, das wissen Sie ja. Wenn Sie heute mit mir sagen können, nicht nur formal, sondern mit Geist und Kopf und Verstand und Herz, Jesus Christus ist der Herr meines Lebens, dann wohnt in Ihnen der Heilige Geist. Ohne Geist können Sie es gar nicht sagen. Können Sie gar nicht sagen. Das heißt, dass Sie Christ geworden sind, dass Sie gläubig sind. Selbstverständlich ist das verursacht, bewirkt durch den Heiligen Geist. Das berühmte Beispiel, Sie kennen es, wo Jesus mit diesem Cheftheologen, mit Nikodemus da zusammensaßen in der Nacht und sie noch mal so ein bisschen das durchdiskutiert haben. Und dann Jesus ihm das sagen muss, wenn du nicht von Neuem, von oben geboren wirst, dann kannst du nicht ins Reich Gottes kommen. Keine Chance. Da kannst du deine ganzen Torah-Schriften hinherdrehen. Ohne eine Neubelebung durch den Heiligen Geist kein Zugang zum lebendigen Gott. Sonst bleibst du immer in diesem System. Erst durch den Geist, der von Gott kommt, kriegst du Zugang zum lebendigen Gott. Wir brauchen Pfingsten, wir brauchen dringend Pfingsten. Endlich Pfingsten. Karfreitag, wunderbar. Ostersonntag, faszinierend. Himmelfahrt, klar angesagt. Und im Himmelfahrtsereignis hat es ihm nochmal gesagt, wartet, weil ohne Geist, was wollt ihr denn tun? Wir können Jerusalem Kurven drehen, Runden machen, sonst was, es wird nichts geschehen, wenn nicht ihr Träger des Heiligen Geistes, und darauf müsst ihr warten, denn ihr verfügt nicht über den Geist. Das ist ja auch sowas, was wir sehr despektierlich finden und auch in unserer hochmütigen Art nicht verstehen. Denn eigentlich meinen wir, hätten über allem das Sagen und Gott sagt, nö. Über meinen Geist bestimme ganz allein ich. Ich bestimme Pfingst und ich bestimme, wo er ist. Und ich bestimme auch, was er tut. Ihr bekommt den Geist, aber es ist immer mein Geist. Gott allein verfügt über seinen Geist. Das ist ganz wichtig für alle konfessionellen Spielereien, die wir da uns in den letzten Jahrhunderten geleistet haben. Gott allein ist der Träger, der Bestimmer des Geistes. Man kann nicht über ihn verfügen. In keinem Kongress, in keiner Kontagung, in keiner Konfession. Gott bestimmt über seinen Geist. Aber ich brauche den Geist. Endlich Pfingsten. Endlich Pfingsten, sagt die ganze Apostelgeschichte. Die ganze Apostelgeschichte sagt ja endlich Pfingsten. Und endlich Pfingsten sagt sie nicht nur in diesem ersten Startertext, den wir gehört haben, das Pfingstfest, Kapitel 2 in der Apostelgeschichte. Tausende kommen zum Glauben, aus dem Volk der Juden bekommen diesen Geist geschenkt, empfangen Jesus Christus als ihren Herrn und lassen sich taufen auf den Namen von Jesus. Gemeinde Jesu ist da, wunderbar. Sondern endlich Pfingsten geht er dann in Wellen durch die ganze Apostelgeschichte durch. In Kapitel 2 erreicht diese Welle eben das jüdische Volk. In Kapitel 8 erreicht das samaritanische Volk diese Welle des Heiligen Geistes. Da geht die Bewegung weiter über die Grenzen unmittelbar des Heilsvolkes Israel hinaus. Und dann natürlich für uns faszinierend, über Israel und über Samaria hinaus erreicht diese Welle des Heiligen Geistes die Nationen, die Völker, die Nichtchristen. Cornelius, seine Soldatentruppe dort in Caesarea Maritima, kommen zum Glauben an Jesus Christus. Petrus, der daneben ist, komplett platt. Und die Theologische Kommission Jerusalem fasst es kaum. Der lebendige Gott lässt diesen Strom des Geistes über Israel, über Samaria, bis in Nationen reingehen. Ja, es gibt noch ein kleines Nachklapp-Pfingsten, ganz persönlich für die leicht versprengte Täufertruppe in Epheser. In Ephesus, in Apostel 19, gibt es noch so einen Nachklapp-Spezial, Pfingsten Teil 4. Endlich ist Pfingsten, endlich ist Pfingsten. Und seitdem ist natürlich ein Mann wie der Apostel Paulus begeistert dabei, von diesem Thema zu schreiben und zu wissen. Das ist das Zentrale. Menschen sind Träger des Heiligen Geistes durch Jesus Christus, unseren Herrn. Und so fielen ja auch damals an in Galatien, als er da war. Er hat es ihnen erklärt. Und die Gemeinden in Galatien sind zum Glauben gekommen, ja natürlich, und waren fasziniert von diesem Geschenk, dass sie, sowohl Juden als auch Heiden, jetzt Träger des Geistes geworden sind und durch diese Bewohnung mit dem Heiligen Geist jetzt in die Lage versetzt worden sind, ein neues Leben zu leben. So weit, so schön, so gut der Anfang. Und dann sind die ins Schlieren, ins Trudeln gekommen. Immer wenn Lehre anfängt, diffus zu werden oder in irgendwelchen abstrusen Nebengleisen sich verliert, dann wird es schwierig. Und irgendwann kommt es einem bescheuerten Leben an. Deswegen brauchen wir Lehre, damit wir sauber leben. Also Lehre vom Apostel Paulus war ganz klar, aber die haben in Galatien nicht mehr auf ihn gehört. Und deswegen schreibt er ihnen jetzt den Galaterbrief. Er sagt, ihr seid ins Trudeln gekommen. Ihr fangt da an, wieder an allen möglichen Dingen rumzubasteln. Ihr müsst euch wieder zurückbeziehen auf das, was geschehen ist. Ihr habt das Pfingstfest doch erlebt. Ihr seid Menschen, die den Geist haben. Habt ihr denn das vergessen? Ich sag's euch nochmal. Freundlicherweise sagt er's nochmal. Er sagt's nochmal so deutlich, dass er sagt, ich komme mir vor wie einer, der ein Kind zum zweiten Mal auf die Welt bringen muss. Es ist ja sowieso schon überraschend, dass ein Mann diese Formulierung gebraucht. Aber jetzt sagt dieser Mann sogar noch, das ist mein zweiter Geburtsversuch von euch. Also Anlauf 1 war, als ich damals bei euch war und ihr zum Glauben gekommen seid, da habe ich gesagt, das habe ich euch geistlich auf die Welt gebracht, jetzt lebt ihr fröhlich. Und jetzt habe ich den Eindruck in diesem Brief, ich muss euch gerade nochmal auf die Welt bringen. Aber gut, Hauptsache ihr seid auf der Welt, ich erkläre es euch nochmal. Was ist für Kinder, für geistliche Kinder wichtig? Das ist wichtig. Weil ihr nun Kinder seid, hat Gott den Geist seines Sohnes gesandt in unsere Herzen, der da ruft, aber lieber Vater, so bist du nun nicht mehr Knecht, sondern Kind, wenn aber Kind, dann auch Erbe durch Gott. Zwei elementare Worte des Apostels Paulus zum Pfingstsonntag. Was ist wichtig? Das eine, was uns natürlich diesem Text entgegenkommt, ist, dass wir hier merken, es dreht sich ganz entscheidend um eine Terminologie, Kind sein. Kind sein sowohl in einem juristischen Sinne, da kommt dieses Adoptionsbild rein, dass wir als Kinder adoptiert sind, dass das juristisch ganz sauber ist, dass man nichts mehr dran ändern kann. Da kommt das Lebensvollzugsbild rein, Söhne und Töchter, die jetzt ganz normal in der Familie sind und leben. Also sowohl das Juristische als auch das Persönliche kommt rein. Und in unseren Konfessionen spiegelt sich das wieder. Je nachdem, wo man so tickt, hat man eher den juristischen Bezug und darauf Informationszeit, den Lebensvollzug, im Pietismus, wie auch immer, muss beides zusammenkommen. Denn hier, Paulus formuliert es ja so, weil ihr nun Kinder seid, hat Gott den Geist seines Sohnes gesandt, der da ruft, aber lieber Vater, so bist du nun nicht mehr Knecht, sondern Kind. Am Ende landet es im ganz persönlichen Du. Du und dein Leben mit Jesus Christus. Und Gott ist der Anfänger von dem ganzen Prozess und Gott ist das Ziel. Und es geht in diesem ganzen Prozess um den Vater und um den Sohn und um den Geist des Sohnes. Was ist jetzt das, was wir heute Morgen erinnernd durch den Apostel Paulus gesagt bekommen? Versuchen wir es lateinisch. Es gibt eine Missio. Das Wort steht in der Vulgata an dieser Stelle. Missio, das Wort für Mission, eine Sendung. Es gibt eine Missio Gottes. Gott hat eine Missio, Gott hat eine ganz bestimmte Mission. Gott hat nämlich den Sohn gesandt. Das ist uns ja ganz klar. Haben wir ja gerade mal gefeiert, war gerade das Dezember. Ja. Da haben wir doch miteinander Weihnachten gefeiert, das ist ja klar. Da, Gott sandte den Sohn, die ganzen Weihnachtslieder. Und jetzt hochinteressant für unseren theologischen Kopf ist, dass jetzt tatsächlich hier der Apostel Paulus sagt, Missio Teil 2 ist die Sendung des Geistes. Wir haben eine doppelte Sendung, eine doppelte Mission Gottes. Mission 1, Sendung des Sohnes. Mission 2, Sendung des Geistes des Sohnes. Also nicht der Sohn sendet den Geist, das könnte man ja auch denken, sondern der Geist vom Sohn als Geist kommt in unser Leben an. Das ist der Gedankengang. Und wenn man das so vor sich hört, dann merkt man natürlich, das ist etwas, was allein und ausschließlich Gott tut. Gott sendet den Geist. Sie und ich erleben die Missio Gottes, dass Gott eine Sendung hat, die bei Ihnen im Leben ankommt. Jetzt ist das so, mit den Päckchen ist das ja verschieden. Die Päckchen lösen teilweise Freude aus. Ja, endlich ist das Päckchen da und viele unserer Päckchen werden uns ja auch etwa 15 Mal vorher angekündigt mit den entsprechenden E-Mail-Sachen, damit wir auch wirklich wissen, jetzt kommt's und wenn es da ist, haben wir gehört, es ist gekommen. Also auf jeden Fall, wir kriegen ja mit und manchmal ist auch ganz toll, endlich ist das Päckchen da. Aber manche Päckchen haben auch so eine Ambivalenz. Und verstehen Sie, wenn Sie erstmal sich auf sich wirken lassen, die Missio Gottes, Gott sendet seinen Geist, dann löst das zu Recht nicht nur Begeisterung aus. Dass Gott seinen Geist in mein Leben hineinsendet, dass das wahr wird, was in Johannes 14 gesagt ist. Der Sohn wird kommen und der Vater wird kommen, dem Geist, wir werden in euch Wohnung nehmen. Dieser Wahnsinnssatz in Johannes 14 hat ja so seine andere Seite. Das können Sie schnell nachvollziehen. Schauen Sie sich ein durchschnittliches Kinderzimmer an. Im Zustand aktiver Kreativität, um es mal positiv zu sagen. Und dann sagen sie in dieses Zimmer rein, ich komme. Und dann ist es je nachdem, wie das pädagogisch ankommt, oh, jetzt schon, in mein Zimmer. Nee. Und verstehen Sie, es kann doch gut sein, dass wir am Pfingstsonntag da sitzen und sagen, Geist Gottes, Gott in meinem Zimmer. Hui, jetzt gerade heute. Nachdem, wie es jetzt so gelaufen ist in den letzten Stunden, was letzte Nacht und gestern und letzte Woche und letzten Monat los war, also passt jetzt nicht so. Und das ist keine schlechte Reaktion. Schwestern und Brüder, ist keine schlechte Reaktion. Das ist ein Stück Scham. Uns umgibt, wenn wir sagen, mein Gott, in mein Leben, das ist mir jetzt echt peinlich. Das will ich jetzt eigentlich nicht. Du weißt, wie ich empfinde, wie ich denke, wie ich fühle, was ich gesagt habe, was ich getan habe, was ich bin. Und zwar nicht nur oberflächlich, sondern wirklich, wirklich. Also wenn das bei Ihnen Unwohlsein, in diesem Sinn Unwohlsein auslöst, ist das nicht schlecht. Wenn am Pfingstsonntag die Botschaft ankommt, du Gott will bei dir wohnen, der zieht bei dir ein, der kommt überall hin, in alle Zimmer, alle Bereiche deiner Existenz. Und ich rufe nicht Halleluja, sondern ich denke, oh Mist. Dann darf ich mit genau dem Mist, und wir haben es ja vorhin gesungen, ich darf hinkommen zu ihm und am Pfingstsonntag sagen, mein Gott, vergib mir meine Schuld. Vergib mir mein Leben, meinen Schaden. Vergib mir die Existenz, die sich so darstellt, wenn du sagst, du kommst zu mir. Ja, das kommt dazu. Und das ist nicht die schlechteste Reaktion am Pfingstsonntag. Aber das ist nur das eine. Die andere Reaktion ist natürlich, ja sicher, ich staune darüber. Ich staune darüber, dass der das wirklich macht. Also bei allem Respekt zu Ihnen, aber sind wir so wichtig? Sind wir so wichtig? Verstehen Sie, Sie wissen das doch, dass man das einfach nüchtern sehen muss, in welchem Ranking wir sind. Also bei aller Liebe, dass jetzt Gott bei Ihnen ankommt. Ich will Sie ja nicht jetzt despektierlich anschauen, aber meine Zeit, jetzt überheben Sie sich mal nicht. Schäfer, komm runter, hat anderes zu tun. Seine Mission ist tatsächlich, er hat diese Mission, das liegt ihm am Herzen, das ist ihm wichtig, dass er in meinem Leben, in meinem Sein, in meiner Person, in ihrer Person tatsächlich ankommt. Was für ein Gott! Was für ein Gott! Wenn ich will, heißt der Satz, dann finde ich Wege. Wenn ich nicht will, finde ich Gründe. Sie kennen das. Und der will, der kommt bei mir an. Es gehört zu den großen Geschenken, zum faszinierenden christlichen Glaubens, dass Sie vom lebendigen Gott nicht nur ein Überlebenszertifikat erstellt bekommen, sondern der lebendige Gott Sie in einen unmittelbaren, personalen, ewigen Familienanschluss hineinnimmt. Was für ein Geschenk! Was für ein Geschenk! Gott in meiner Person, sein Geist in meiner Person. Er hat Wohnung genommen in mir. Es gehört zu diesen elementaren Geschenken, deren wir uns immer wieder bewusst werden dürfen, auch an diesem Morgen. Ja, er wohnt in meinem Herz, in meiner Personalität. Da ist er eingezogen. Und neben der Scham auf der einen Seite und dem Staunen über seine Präsenz, nimmt der Apostel Paulus uns auch jetzt sprachlich von der griechischen Sprache so mit rein, dass er sagt, ich bin jetzt mal angekommen. Und jetzt ist ja sprachlich ja hochinteressant, wie geht das denn jetzt weiter? Und es gibt Verbformen in der Griechischen, ich will sie jetzt nicht langweilen, die beginnen mit einem Start und haben gleichzeitig in dem Verb den Gedankengang, und das bleibt jetzt so. Das bleibt jetzt, das ist andauernd, das ist fortdauernd, das ist nicht ein einmaliger Vorgang oder mit Fragezeichen versehen, sondern das ist jetzt so. Also wenn Gott seine Sendung hat und angekommen ist und bei mir gewohnt, zur Wohnung genommen hat, dann bleibt das auch so. Der wohnt jetzt in Ihnen, in mir seit, wir sind ja teilweise jetzt nicht gerade mehr taufrisch, so seit Jahrzehnten. Und vielleicht sagen Sie sich ja, wie kann ich mir das denn vorstellen? Und dann können Sie sich das genauso vorstellen, wie Sie auch ansonsten leben und Beziehungen haben. Das ist ein Anfang und es kann sich entfalten, es muss sich entfalten, es darf sich entfalten, ja natürlich. Und natürlich sind wir uns sofort einig, in der kleinen kurzen Zeit, in der sie auf dieser Erde rumkrabbeln, geschieht es ja natürlich nie und nimmer vollständig, dass der lebendige Gott sich in ihrer Personalität, in meiner Personalität auch nur annähernd entfalten kann. Er fängt mal an. an, er fängt man an, in ihrem Leben, in meinem Leben sich zu entfalten. Erkennt das hin? Ganz spezifisch, individuell in jedem Herzen. Das hat mich früher wahnsinnig gemacht. Ich dachte, vielleicht wäre es viel einfacher, wenn wir uns alle einordnen könnten. Dann könnte man das auch ein bisschen gleichmäßiger machen. Die Innenwohnung des Heiligen Geistes findet bei allen in folgenden 127 Stufen statt. Dann kann man es auch vergleichen. Und es haut das alles nicht hin, weil sie alle so furchtbar verschieden sind. Das heißt, die Innenwohnung des Heiligen Geistes in der jahrzehntelangen Entfaltung geschieht immer individuell mit der jeweiligen Person. Und sie und mich gibt's halt nur einmal. Also wird der Heilige Geist sich in Ihnen und in mir individuell entfalten. Und Sie sind ganz überrascht, dass sich bei mir so anders entfaltet als bei Ihnen. Und ich bin auch ein bisschen überrascht, wie er sich bei Ihnen entfaltet. Oder vielleicht auch nicht entfaltet aus meiner Sicht. Und dann merken wir aber, das ist ein Prozess, der jetzt geschieht. Und jetzt ist Gottes Geist tatsächlich da. Und ich darf mich diesem Geschenk weit öffnen. Ich werde doch nicht so blöd sein und sagen, also jetzt reicht's, Heiliger Geist, jetzt bist du ja schon 40 Jahre drin und Rest mache ich jetzt allein, sondern nie und nimmer, sondern mein Gott, entfalte dich bitte in meinem Leben. Aber was da so bei rauskommt, ist natürlich jetzt, vielleicht, aber ich habe nach einem Bild gesucht, ich habe ein Bild gefunden, wo ich das ein bisschen Ihnen erklären kann. Stellen Sie sich vor, so ein durchschnittlicher Schulorchester, so ein durchschnittlicher Schulchor, wie er halt so ist, wenn es überhaupt noch gibt, hat sich vorgenommen, wir singen in diesem Jahr die Kantaten 1-3 aus dem Weihnachtsoratorium. Dann atmen sie tief durch und denken, muss ich da bei der Veranstaltung dabei sein oder kann ich das verhindern? Ja? Aber sie können natürlich auch sagen, warum macht ihr sowas Hirnrissiges? Nehmt doch was Schlechteres, einen kleinen Kanon in 3 Stimmen oder so. Ja? Was müsst ihr jetzt gerade Bachs Weihnachtsoratorium nehmen? Und verstehen Sie, so ist es ein bisschen, wenn der Heilige Geist bei Ihnen ankommt. Das ist einfach ein paar Nummern zu groß für sie. Und so kommt es auch dann rüber. Das mit dem Chor klappt nicht so richtig. Die Orchesterstimmung könnte auch noch etwas austarierter werden. Die Takte, ach, Sie wissen, man ist einfach froh, wenn es vorbei ist. Aber das liegt jetzt nicht am Weihnachtsoratorium. Da kann das Weihnachtsoratorium ja nichts dafür. Und so ist mit dem Heiligen Geist in Ihnen und in mir. Er hat das Optimum versucht, aus ihnen rauszukriegen bisher. Aber es klingt nach Schulorchester. Aber immerhin, sie singen. Und es ist erkennbar, das könnte Bachs Weihnachtsoratorium sein. Und so ist erkennbar, dass der Heilige Geist tatsächlich in ihnen regiert und angefangen hat und die ersten paar Jahrzehnte versucht hat, mit seinem Dirigentenstab ihnen das Weihnachtsoratorium beizubringen. Und fröhlich weiter. Lassen Sie sich nicht abbringen, Ihr Weihnachtsoratorium zu singen. Üben Sie weiter, geben Sie ihm Raum und lassen Sie ihn rein. Er wohnt in Ihnen. Merken Sie, endlich Pfingst, bin ich nicht nur ich. Wow, das ist so wenig, wenn nur ich bin. Und der Heilige Geist ist eingezogen in meine Personalität. Ich lebe, doch nun nicht ich. Der Christus in dem Geist des Christus lebt in mir. Und was ich jetzt lebe im Fleisch, das lebe ich im Glauben an den Sohn Gottes, der mich geliebt hat und sich selbst für mich dahingegeben. Was für eine Missio Gottes. Die Missio Gottes. Teil 2 nach der Missio. Die anderen Teile sind kürzer, keine Sorge. Der zweite Teil, der jetzt kommt, ist, dass es ja nun heißt, wenn ich jetzt diesen Geist habe, der in mir wohnt, dann hat der Gott seinen Geist gesandt und der Geist in unseren Herzen, der ist laut. Haben Sie das gewusst? Ein lauter Geist. Das heißt nämlich hier, der ruft. Theologisch hätten wir das nicht gedacht. Wir hätten eher gesagt, er säuselt. Er atmet mir das ins Ohr, oder? Er spricht in stillen Gedanken aus mir. Nein, das Verb, was hier steht, ist rufen. Nochmal lateinisch für alle Freunde, die Clamatio des Geistes. Die Ausrufung des Geistes. Nicht der Geist ruft sich aus, sondern der Geist ruft. Das hat immer natürlich uns irritiert, weil das nicht zu unserer Sprache gehört. Wir versuchen es ein bisschen leiser hinzukriegen. Aber in der Bibel wird tatsächlich gerufen, je nach Übersetzung sogar geschrien. Der Geist schreit. Übrigens ganz, ganz wichtig, Römer 8, nicht ich schreie, sondern der Geist schreit. Er ist immer das Subjekt, ganz wesentlich. kann mal je nach konfessioneller Strömung falsch laufen. Der Geist schreit. Und der Geist, der schreit einmal, warum schreit der Geist? Warum dieses Verb? Ja, es ist das Zeichen, dass du lebst. Hallo, ihr lieben Mütter, die da ihre Kinder auf die Welt gebracht haben. Als eure Kinder auf der Welt waren, sprachen sie leise zu euch, ich bin da. Nee, ihr wart glücklich, da wart ihr doch glücklich, über dieses Gekrächze, über wow, er oder sie lebt, Halleluja, danke. Es ist das Zeichen des Lebens, das eine, warum da geschrien wird, Clamatio des Geistes. Der Geist schreit aus mir, sagt, der Kerl lebt. Der Kerl lebt. Aber dieses Wort hat ja auch noch andere Bedeutungen. Doginta ist das Wort für Ausrufen im Gebet. Das kann ein ganz leises Gebet sein, ganz stilles Gebet, ohne dass es akustisch bei Ihnen ankommt. Und trotzdem ist es theologisch gesehen eine Clamatio. Das ist ein Fachausdruck für Gebet, steht hinter diesem Verb. Ach, ist das ein Geschenk? Schade, dass wir das so oft vergessen. Da sind wir zusammen in unserer Gebetszeit, die sind ja bei uns wahnsinnig überfüllt. Wir wissen ja gar nicht, wohin mit all den Betern. Ich weiß es. Wir drängeln uns da und versuchen noch eine kleine Stelle zu kriegen, wo wir auch noch beten können. Also da sind wir mit diesen 3,5 Überlebenden noch zusammen zur Gebetszeit. Und in dem, was da gebetet wird, geschieht Clamatio des Geistes. Ich weiß, wir vergessen es. Ich weiß, ich vergesse es selber auch. Ich vergesse es immer wieder. Und daher kommt diese niederträchtige Geringschätzung des Gebetes. Da wissen Sie doch schon, was der Hubert beten wird. Sie kennen doch schon seine Formulierung, weil Sie mit ihm seit 40 Jahren beten. Und wenn Sie jetzt vergessen, dass das die Clamatio des Geistes ist, dann würden Sie lieber schon 2 Sätze vorher Amen sagen. Aber das zu begreifen, das zu erfassen, dass in dieser ganzen Schwachheit von uns Menschen, denken Sie ans Weihnachtsoratorium, in der ganzen Schwachheit von uns Menschen, Gott seinen Geist, dieses Gebet vor dem lebendigen Gott transformieren spricht, dann kriegen sie mitten in all der bescheuerten Kleinkariertheit einen Hauch von Heiligkeit Gottes. Gebet ist Clamatio des Geistes. Denken Sie bei der nächsten Gebetsgemeinschaft dran. Denken Sie bei Ihrem eigenen Beten dran. Wenn Sie zwischendurch denken, ach, vergiss es doch alles. Clamatio des Geistes. Und natürlich, wir wissen seit Johannes 1, dass eben auch das Beten, die Clamatio, die Ausrufung, ein Zeichen ist für ein prophetisch inspiriertes Reden. Propheten haben nicht gesprochen, Propheten haben gerufen. Wir kennen aus dem Alten Testament das. Da kommt auch dieses Verb vor. Und es war nicht nur eine akustische Sache, sondern es war eine Qualität. Wenn ich rufe, dann ist es nicht mein menschliches Sprechen. Es ist ein göttliches Reden. Das ist der Unterschied. Die Clamatio des Geistes, da kommen Worte Gottes, die in ihrem Leben gesprochen werden. Wie der Gott in ihnen spricht, die sind von Gott gesprochen. Und natürlich die Clamatio des Geistes hat auch diesen, wir würden sagen, proklamatorischen Charakter. Ja, insofern ist überall gehört dieses Wort des Rufens dazu. Gut, der Geist ruft. Das kriegen Sie gar nicht mit. Der Geist ruft das Gebet in der Gegenwart des lebendigen Gottes, was von Ihnen da gebetet wird, transformierend in diese Welt hinein. Vor den Thron des lebendigen Gottes. Was ruft denn der Geist? Und jetzt kommt diese wunderschöne Gebetsanrede. Haben Sie es noch im Kopf? Der ruft nämlich, aber lieber Vater. Ach, sowohl das aramäische aber, auch das Hopater, das griechische, werden zusammengepackt. Such dir aus, was du willst, sagt Paulus. Abba, Hopater. Abba, lieber Vater. Kindersprache, Kindersprache. Ach, ich kann das ein ganz, ganz klein wenig erklären. Verstehen Sie, wenn Sie noch keine persönliche Beziehung zu Jesus haben, bleibt mir das ja komplett verschlossen. Ah, es tut mir so leid für Sie. Hoffentlich schnallen Sie es schnell. Wenn sie aber jetzt anfangen und zum Glauben an Jesus Christus sich vortasten, dann ist ganz oftmals eine erste Ebene, dass ich begreife, es gibt einen Gott. Es gibt einen Gott. Das ist schon mal nicht schlecht. Wenn ich aus der Dunkelheit meines Geistes herauskomme und ins Licht des Denkens und des Verstandes Gottes hineinkomme, dann gehört oftmals mit dazu, es gibt den einen. Und wenn es den einen gibt, dann komme ich von dem einen. Dann wollte der eine mich. Dass ich bin ist, das ist seine Sache. Und dass ich noch bin, ist seine Sache. Und wenn ich nicht mehr bin, dann bin ich vor ihm. Und ich habe das, was ich hier getan habe, zu verantworten, vor ihm. Ganz wichtige, elementare Erkenntnisse. Aber das ist natürlich relativ, es ist schon besser als nichts, aber relativ bescheiden. Wir sind dankbar für jeden Menschen, der eine Restahnung oder eine Anfangsahnung hat von der Realität des lebendigen Gottes, von dem er kommt, auf den er zugeht und vor dem er sich zu verantworten hat. Richtig. Aber Sie und ich haben doch eine völlig andere Ebene. Merken Sie das denn nicht? Eine komplett andere Ebene. Natürlich bete ich Gott als Schöpfer an. Natürlich ehre ich ihn als den Allmächtigen. Natürlich weiß ich um seine richterliche Funktion. Selbstverständlich. Aber das ist doch eine total andere Ebene, ob ich sage, Abba, Pater. Aber, lieber Vater. Jetzt legen Sie mal Ihre ganzen kranken Vaterbilder da mal ganz kurz weg und knüpfen Sie mal dem an, was bei Ihnen einer tiefen Schicht durch den Heiligen Geist vor Ewigkeiten angelegt worden ist. Knüpfen Sie bei dem Vaterbild an, das Gott in Sie hineingelegt hat. Das hat er. Denn in Ihnen ruht alle Vaterschaft. Als er sie konstruiert hat, hat er in Ihren genetischen Grundbestand ein Verständnis von Vatersein hineingelegt. Da knüpfen Sie an. Ob es Ihr Daddy nett war oder nicht, nett, blöd oder sonst was, oder Sie ihn gar nicht kennen, tragisch, alles richtig, aber das hebt das nicht auf. Aber, oh Pater, aber, lieber Vater, das sind Sie. Das ist Ihre Beziehung zu Gott. Komplett andere Liga. Anreise einer Tagung auf der Langensteinbacher Höhe, relativ viele Gäste zum ersten Mal da sind, erstes Abendessen, Service im Speisesaal läuft aus meiner Perspektive recht ordentlich, die kriegen das ganz gut hin, da die jungen Frauen, die den Job da machen, Abendessen ist zu Ende. Eine von den jungen Servicekräften nehme ich freundlich in den Arm, richtig liebevoll und gebe ihr einen Kuss auf die Wange. Eine Dame zum ersten Mal auf der Höhe, blankes Entsetzen in ihrem Gesicht, was ich da mit meinem Personal mache. Ich schaue sie an, das ist meine Tochter. Puh. Die war schon kurz davor, wieder abzureißen. Kann ich verstehen. Aber dann war alles klar, verstehen Sie? Das ist meine Tochter. Ich bin ihr Vater. Wie sind Sie heute Morgen aufgestanden? Was war die Botschaft? Was war der Tenor für diesen Tag? Was ist die Message fürs Pfingstfest? Aber Vater, der Geist führt Sie immer zum Vater. Der Geist führt Sie immer zum Vater. Immer unmittelbar zum Vater. Mit all dem, was zur Vaterschaft gehört. Zur Vaterschaft gehört Treue. Treue. Sie kriegen den nie mehr los, diesen himmlischen Vater, nie mehr. In Ewigkeit ist er der Fels, auf dem ihr kleines Leben steht. Und der Geist führt sie zu diesem Abba. Der Geist führt sie natürlich dann in eine Liebe hinein, die kriegen sie nur bei Abba, bei dem Vater, aller Vaterschaft. Dann kommen sie mit ihrem kleinen Leben an, im Namen von Jesus, durch den Geist des Sohnes, der in ihnen wohnt, unmittelbar in der Vatergemeinschaft. Dann gehen sie auf diesem Pfingstsonntag ganz allein. Ja, natürlich. Endlich Pfingsten, verstehen Sie? Endlich Pfingsten. Der Geist, der in ihnen schreit, die Clamatio des Geistes. Aber, oh Pater, aber, Papa, da bin ich wieder. Und dann kommen sie an mit ihrem Glück und ihrer Freude und ihrer Not und dem ganzen Durchschnitt, mit ihren Ängsten, ihren Wünschen, ihrem ganzen Kram, aber sie sind bei Abba Hobadiah. Beim Abba, beim lieben Vater. Das ist es. Wow, wie gut das Pfingsten ist. Der Geist der Sohnschaft wohnt in mir. Wir haben also tatsächlich eine Missio Gottes. Wir haben eine Clamatio des Geistes. Kommen wir abschließend, das ist typisch paulinisch, zu einer Conclusio. Man muss das ganze Ding jetzt zusammenfassen. Und das macht er so knapp, so klar, so heilig, so schön. Wenn nicht mehr Knecht, dann Kind. Wenn Kind, dann Erbe durch Gott. Klar? Klar. Was für eine Conclusio. Raus aus der Knechtschaft. Knechtschaft heißt, leben ohne den lebendigen Gott in den Systemen dieser Welt. Leben ohne Gott in den Systemen dieser Welt. In den geistigen, religiösen, philosophischen, weltanschaulichen Systemen leben. Das ist Knechtschaft. Das ist Knechtschaft. Raus da, absolut raus. Je mehr ich rauskomme aus der Knechtschaft dieser Welt, nicht mehr in diesen Systemen unterwegs bin, desto mehr kommt der Sohn durch. Und wenn der Sohn durchkommt, wenn Jesus durchkommt, wenn Kindschaft durchkommt, dann wird es anders. Wenn Knechtscharakter mein Leben bestimmt, dann merkt man das. Das merkt man den Christen an, wenn sie noch ein Missverständnis von Knechtschaft in sich tragen. Dann sind sie bestimmt vom Leistungsdenken, dann sind sie bestimmt von Ängsten, dann sind sie bestimmt von dem ganzen Siff. Und je mehr ich rausgehe aus der Knechtschaft und einsteige in das Wissen, ich bin Sohn und Tochter des lebendigen Gottes, desto besser. Dann kommt Freiheit. Söhne sind frei. Töchter sind frei. Dann kommt Verantwortung. Ich bin kein Angestellter. Ich bin Sohn, ich bin Tochter. Ganz andere Verantwortung. Ja, selbstverständlich. Söhne und Töchter werden nie, weil sie Söhne und Töchter sind, gerade weil sie Söhne und Töchter sind und nicht nur Personal, werden sie nie in einer negativen Weise libertinistisch auftreten, das ausnutzen. Umgekehrt. Mein Stand verpflichtet mich doch. So ein Riesenunterschied, ob ich einen Job habe oder ob ich Sohn bin. Dann kommt Liebe, Hingabe, Vorrecht, Verpflichtung, Nähe. Und Zukunft. Zukunft. Unglaublich. Wenn ich mehr Knecht, dann Kind. Wenn Kind, dann Erbe. Ja, schauen Sie mal Ihre Testamente an. Die hohe Wahrscheinlichkeit ist, dass da irgendwelche Verwandten auftauchen. Dass Kinder da auftauchen. Denn wer soll sonst Ihre ganzen Häuser und Grundstücke und sonst was, Ihre Aktienpakete erben? Hoffentlich nicht der Wuffi. Das heißt, dann ist tatsächlich wirklich da, wenn Kind, dann auch Erbe. Und jetzt plötzlich kommt die Zukunft ins Bild. Die Zukunft. Ihr Leben, mein Leben. Mit dem Erbbegriff geht die Tür in die Zukunft auf. Nein, der Erblasser stirbt ja nicht, das Bild bricht, ich weiß. Aber der Gedankengang ist klar. Es geht über diese Zeitlichkeit in die Ewigkeit hinein. Nie mehr anders. Keine Statusgrenze. Umgekehrt, Status Entfaltung, raus aus der Knechtschaft, rein in die Kindschaft. Und wenn in der Kindschaft, dann auch Erbe. Ach, Sie merken, das ist ein Thema. Endlich Pfingsten. Endlich Pfingsten. Jetzt können Sie leben. Legen Sie los. Legen Sie los mit der Missio Gottes im Wissen. Dieser Gott wohnt auch heute mit allem, was dazugehört, in meiner kleinen Existenz. Und ich werde mein Weihnachtsoratorium weiter aufführen. Und Sie werden denken, oh, lass es, Kerle. Und ich werde sagen, doch, denn es ist Zeichen, dass der Geist in mir lebt und regiert. Wir werden die Clamatio Gottes haben, natürlich. Und Sie wissen tatsächlich, dass dieser Gott jetzt Sie zu Abba, zu Hobadiah führt. Immer und immer wieder neu. Und wir kommen zur Konklusion und sagen, ja, so ist es. Kein Knecht, Kind, Und wenn Kind, dann Erbe. Endlich Pfingsten. Seinen Geist, den edlen Führer, gibt er mir in seinem Wort. Dass er werde mein Regierer durch die Welt zur Himmelspforte. Dass er mir mein Herz erfülle mit dem hellen Glaubenslicht, das des Todes Macht zerbricht und die Hölle selbst Macht stille. Endlich raus aus dem alten Kasten. Alles Ding wert seine Zeit. Gottes Lieb in Ewigkeit. Wir beten ihn an. Vater in Jesus Christus, durch den Geist, der in uns wohnt, rufen wir dich an, beten dich an, danken dir von Herzen. Du bist der allmächtige Gott, der Einzige, der Wahrhaftige. Du bist der Schöpfer des Himmels und der Erde. Du bist der Erhalter. Alles ist dein. Das Sichtbare, das für uns Unsichtbare. Alle Welten, alle Systeme. Du, nur du. Aber noch viel mehr als das alles gilt, dass in Jesus Christus auch an diesem Ort, in diesem Augenblick hier Menschen stehen, die sagen dürfen, Abba, o Pater, Abba, Papa, lieber Vater. Und das macht uns über die Maßen glücklich. Diese Clamatio des Geistes, was für ein Geschenk. Nie mehr wird sich das ändern. Dass das unser Sein ist, dass das unser Wesen, dass das alles ausmacht. Wir gehören zu dir, Vater, zu deiner Familie. Wir beten dich an. Und jetzt bitten wir bitten von Herzen, dass du reinigend, heiligend durch die Lebenswohnung unserer Person hindurchgehst. Wir bitten dich von Herzen, dass der Geist sich ausbreitet, auswirkt in allen Schattierungen, die da sind. Und wir bitten dich, dass wir mit großem Glück und großer Freude diese Beziehung genießen und ausleben. Endlich Pfingsten. Hab Dank dafür, du wunderbarer Gott. Und jetzt lass uns als solche Menschen unsere Spur ziehen, die dir Ehre geben, zum Segen für andere da sein und uns zum Glück in der Gemeinschaft mit dir unterwegs sein. Wir legen dir unsere Gemeinde hin, mit allem, was dazugehört, auch mit allen Nöten unterschiedlichster Art, geheilend, helfend durch die Reihen und tu du das ein und andere Wunder. Nimm uns mit in den Alltag, der vor uns liegt. Du bist dabei, du weißt um alles. Kein Moment, keine Situation, ohne dich den Vater, ohne dich den Geist, ohne dich den Sohn. Anbetung sei dir. Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name. Dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute. Und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen.